Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge von eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt, Ekstase im Waldstadion. Eintracht im Herzen, Ekstase im Ohr und andersrum. Und wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern die zwei euch hoffentlich schon ganz bekannten Mitstreiter sind auch am Start. Einmal unser Mann in Thailand, der Marco. Gude.
Servus.
Und der Matthias.
Gude, Emanuel. Hi, Marco.
So, und ihr könnt es euch schon denken, heute geht es natürlich wieder um unsere geliebte Eintracht. Wir werden einen kurzen Blick noch zurückwerfen nach Augsburg und vielleicht auf das Spiel davor, bestimmt auch zu dem Spiel davor. Und werden das auch in der gebotenen Kürze analysieren, aber ich denke, da steckt auch ein paar Tage nach dem Spiel noch viel drin. Und wir schauen natürlich auch auf das, was da vor uns liegt. Natürlich am Samstagabend das Leipzig-Spiel, aber auch die Aufgaben, die dahinter liegen. Und ja, die Frage, die über allem steht, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, über die Liga uns für die Champions League zu qualifizieren zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Und da sind ja ganz viele Nebengeräusche noch aktuell und da wollen wir einmal drauf schauen. Und dann stelle ich einmal direkt die Frage an Marco, wie geht's dir mit Blick auf die letzten 6 Tage? Dann, wenn wir das Tottenham-Spiel auch noch mit reinnehmen, über Augsburg bis jetzt.
Das Tottenham-Spiel habe ich eigentlich schon verdrängt. Es ist einfach unglücklich gelaufen. Es hat dieser Fehler von Santos, ist genau das, was in den Wochen oder Tagen davor angesprochen wurde. Ein junger Torwart macht diese Fehler. Dass es so kostspielig ist, ist saudämlich, aber das ist halt das Schicksal eines jungen Torwarts. Die Verletzung von Götze ist bitter. Gerade jetzt im Restverlauf der Saison im Kampf um die Champions League Plätze. Aber jetzt muss man nach vorne blicken, die Champions League klar machen und dann sollte man das auch abhaken.
Würde ich direkt mal reingehen und sagen, wir haben es ja auch teuer bezahlt mit der Verletzung von Santos. Also nicht nur, dass wir durch den Fehler daraus rausgeflogen sind, oder das war halt die Schlüsselszene. Also wir verlieren ja nicht das Spiel nur wegen dieses Fehlers. Das gehört ja auch immer ein bisschen mehr dazu. Und als ambitionierter Ex-Hobby-Torwart mit 25 Jahren Vereinsfußball, auch älteren Torhütern passieren diese Fehler. Also man kann die Quote wahrscheinlich reduzieren, je älter man was ist. Es ist, wie es ist. Auch Manuel Neuer hat daneben gegriffen mit 34, 35. Nicht oft, aber absolut passiert. Wie geht's dir, Matthias?
Ich habe eine interessante Frage. Also unabhängig, oder wie du schon sagst, verlieren wir das Spiel nicht wegen diesem Tor. Aber meine Frage ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Hätte es Elfmeter gegeben, wenn genau bei der gleichen Szene ein Innenverteidiger so zum Ball gegangen wäre?
Ich denke schon, ja.
Also mein Hintergrund oder mein Take dazu wäre, er ist ballorientiert, wird auch angeschossen und danach natürlich mit tragischem Ausgang, sogar Verletzung, fällt er in den Gegner rein und der verletzt sich. Und das hat auch damit zu tun, dass er halt einfach viel Körpermasse bewegen kann.
Ich hatte auch die Hoffnung, weil er nämlich noch am Kopf getroffen wird vom Ball, dass ihn das rettet bei der Bewertung der Szene. Also er wird ja angeköpft in dem Sinne. Und ich habe ja trotzdem die Frankfurt-Brille auf, aber ich habe so gedacht, es gibt, glaube ich, mehr Argumente, den Elfmeter zu pfeifen, als ihn nicht zu pfeifen, weil er ihn ganz, ganz heftig trifft, weil er auch eigentlich nicht nah am Ball ist. Und ich glaube, bei Fouls irgendwie, die eine glattrote Karte nach sich ziehen, wo der Spieler sich vielleicht nicht so schwer verletzt ist, aber wird ja auch oft mitbewertet, wie geht jemand in diesen Zweikampf rein. Und der geht schon saukrass offensiv da rein, also mit sehr hohem Risiko. Und das wäre ja sonst immer so ein Freifahrtschein, dass sich dann jeder auf dem Fußballplatz irgendwie einfach nur noch umholzen kann. Aber wenn ich irgendwie den dicken Zeh noch am Ball hatte, dann zählt's, ne? Also von daher sehe ich das relativ unkritisch, die Entscheidung vom Schiri.
Nee, natürlich stehe ich komplett alleine mit dieser Idee. Also ich wollte das nur mal angesprochen haben, weil es ja auch dann als klasse Fehlentscheidung gewertet wurde, ja. Und der VAR eingegriffen hat. Aber natürlich ist das sehr viel Fanbrille und wahrscheinlich auch sehr viel Innenverteidiger-Meinung.
Ja. Innenverteidiger sozialisiert in den 90ern.
Richtig, genau. Ja. Aber der Fußball war mal ein anderer. Will ich trotzdem sagen. Das hört sich jetzt sehr nach Mario Basler an, aber ich muss schon sagen, teilweise jetzt gar nicht mehr auf diese Szene bezogen. Ich finde manchmal wird's übertrieben, ja. Also
finde ich
es
auch.
Ist trotzdem noch ein körperlicher Sport und der sollte es auch bleiben, meiner Meinung nach.
Ich würde noch um einen weiteren Punkt irgendwie das Spiel ergänzen. Ich hätte es wirklich gerne mit Mario Götze gesehen, weil ich finde, dass das ein prädestiniertes Mario Götze-Spiel war. Also Tottenham hatte nicht das Ziel, besonders offensiv zu spielen, hatte nicht das Ziel, was weiß ich, dominant offensiv aufzutreten und stand tief. Und Mario Götze hätte genau diese Situation wenigstens 2-3 Mal sehr gefährlich aufgelöst und da den vorletzten Pass oder so gespielt. Das ist bitter. Also meines Wissens nach ist auch noch nicht offiziell verkündet, dass es das Saison aus ist. Das gibt mir noch so 3% Hoffnung. Okay.
Also offiziell natürlich nicht.
Ja, offiziell macht es der Eintracht ja nie.
Ja, aber wenn es jetzt ein Kreuzbandriss ist, dann würden sie ja sagen, der ist raus. So.
Eben kam noch eine Meldung. Ja, Muskelfaserriss. SGE rechnet mit Saison aus.
Ja, scheiße. Ja. Führt eigentlich direkt zum Augsburg-Spiel, denn da scheiden sich die Geister. Ich gebe jetzt mal meine 2 Cent, werfe ich da mal rein. Gemessen an dieser bitteren Enttäuschung am Donnerstagabend aus dem Europa League Viertelfinale auszuscheiden, ein Kreuzbandriss des Torwarts, eine damals wahrscheinlich auch schon zum Sonntag sichere Verletzung von Götze, wo man weiß, okay, der fällt vielleicht auch für den Rest der Saison aus. Eine sehr starke zweite Halbzeit zu spielen beim, und das ist so mein Pro-Argument auch für dieses Spiel, warum wir uns jetzt nicht direkt ins Meckern begeben müssen, beim Tabellendritten der Rückrundentabelle, die ein Spiel nur verloren haben, 24 Punkte geholt haben. Eigentlich waren wir dem Sieg in diesem Spiel näher, als Augsburg es war, wenn man beide Hälften gegeneinander aufwiegt. So, finde ich eine absolut gute Reaktion. Mir ist es lieber, wir starten scheiße und spielen eine starke zweite Halbzeit, als wir gehen mit einer schwachen Halbzeit ins quasi als letzten Eindruck ins nächste Spiel gegen Leipzig. Das kann man auch anders sehen. Matthias, wie bewertest du das?
Ich spiel jetzt mal den Miesepeter, ja. Ich muss sagen, mich hat die erste Halbzeit schon ganz schön verärgert. Also ich habe das mit meinem Schwiegervater geschaut und es wurde wahrscheinlich wieder probiert, eine Spielkontrolle aufzubauen. Was ist wahrscheinlich auch öfter Matchplan, erstmal den Gegner laufen lassen und Kontrolle über das Spiel zu behalten, ja. Aber wenn man dann in der zweiten Halbzeit noch so viel Kraft hat, warum nicht früher? Ja, also eine Kraftfrage war es ja wahrscheinlich dann nicht. Ein mentales Thema würde ich der Mannschaft zugestehen. Ja. Natürlich ist die Frage, ob das der Plan war, der Matchplan war. Aber eigentlich spricht dagegen, dass man mit zwei Stürmern anfängt. Aber wenn man zwei Stürmer aufstellt und die halt auch keinen Ball bekommen, dann, ja, weiß nicht, dann stimmt ja irgendwas nicht. Also, woran hat's da gelegen? Ich finde, da muss man, ich weiß nicht. Wenn man so eine zweite Halbzeit spielen kann, dann finde ich, kann man schon früher so in das Spiel reingehen, von der Einstellung her.
Vielleicht waren die Köpfe noch schwer, nicht die Beine. Also, Marco, werf mal deine Meinung rein.
Boah, ja, ich denke auch, die erste Halbzeit, das Tottenham-Spiel musste man erstmal abschütteln. Man musste mal in diesen Rhythmus kommen. Ja, dann Tottenham hatte halt was versucht, was er versucht. Er versucht es meistens was, das ist okay. Wenn es nicht klappt, kann er es korrigieren, das ist schon mal schön oder erfreulich. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht, egal wie, mit welcher Mannschaft, du hättest das nicht am Sonntag gewonnen.
Und früher hätten wir es aber verloren. Und zwar ziemlich sang- und klanglos.
Genau. Das war, also für mich war das nach, ich sag mal, 15, 20 Minuten, habe ich gesehen, heute bin ich froh, wenn wir nicht verlieren.
Ja.
Das ist alles, was ich wollte, nicht verlieren.
Ja, fand ich auch. Ich bin gar nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass wir da jetzt in Augsburg gewinnen müssen. Am Ende, wenn man jetzt mal die Rechnung aufmacht, haben wir überhaupt nichts verloren an Punkten, aber die Gegner haben einen Spieltag weniger Zeit aufzuholen.
Genau.
Und das stimmt mich positiv. Und mich stimmt positiv, dass wir eben eine zweite starke Halbzeit gespielt haben. Und mein Lieblingsthema Rückrundentabelle in dieser Folge, darauf werde ich mich jetzt alles berufen in der Rückrundentabelle, ist, dass Leipzig und Mainz genauso wie wir 19 Punkte geholt haben in der Rückrundentabelle. Und Freiburg hat 21 Punkte geholt. Das heißt, es ist super eng. Also von Platz 4 bis Platz 11 der Rückrundentabelle, dazwischen liegen genau 2 Punkte. 4. Freiburg, 11. Bremen, alles andere sind die Punkte- und Torverhältnis. Also, und wir haben weiterhin alles in der Hand. Und Leipzig ist zum Beispiel 7., aber punktgleich mit uns, mit den 19 Punkten. Die haben schon die Trainerwechselkarte gezogen. Und die spielen jetzt auch nicht auf einmal wie damals unter Tedesco irgendwie die krasseste Rückrunde ever. Das gibt mir alles Mut und Zuversicht, dass wir die Saison jetzt auch bestreiten können, obwohl wir personell ein bisschen geschwächt sind. Bist du positiv oder Marco?
Und also Leipzig hat noch die Bayern, Bremen und was ist das dritte? Gegen Stuttgart. Das sind noch 2 Spiele, wo sie auf jeden Fall Punkte liegen lassen. Und was ist der nächste Verein? Also Mainz, ich kann Mainz nicht ernst nehmen. Gerade nicht bei dem Thema Champions League. Das ist, nee, das sträube ich nämlich. Das sehe ich nicht ein.
Ja, okay. Einfach wegignorieren.
Ist nein.
Auch eine Maßnahme. Matthias, wie gehst du damit um? Ignorierst du das auch weg oder hast du eine andere Strategie?
Also ich muss nur sagen, ich hatte die Woche schon den Tabellenrechner an.
Mainz übrigens am Samstag bei den Bayern, ne? Mainz schön bei den Bayern.
Mhm. Ja, also ich kann euch auch meine Gedanken nach dem Tabellenrechner, kann die gerne mit einfließen lassen. Ich habe ihn angeschmissen, weil ich ehrlich gesagt selber jetzt ein bisschen in Sorge kam. Das ist so das Negative. So, das Positive kann ich euch aus dem Hin- und Herschieben und auch teilweise sehr, sehr negativ getippt habe. Also das Resultat ist eigentlich, ich glaube, Freiburg, beziehungsweise sogar, wobei ich das ja schon mal ausgeschlossen hatte, sogar Dortmund könnte noch mal ein Thema werden. Und auch für mich eher als die Mainzer. Aber ich bin der Meinung, dass wenn wir es gibt am Samstag ein Endspiel, Leute. Weil sollten wir gegen Leipzig nicht verlieren, dann würde ich behaupten, es reichen sogar 5 Punkte. Jetzt kann jeder, also jeder wird wahrscheinlich nach meinem Take selber jetzt den Tabellenrechner anwerfen und durchtippen. Ich glaube, das letzte Spiel Stuttgart-Leipzig, das wird gar nicht mehr, wird keine Rolle mehr spielen, weil der VfB wird sich komplett auf dieses Pokalspiel fokussieren. Deswegen wird dieses Spiel ganz egal sein. Bei den Bayern weißt du auch nie, was passiert, wenn die schon durch sind.
Noch sind sie es ja nicht.
Ja.
Also auch so Sachen. Am 33. Spieltag, Bremen gegen Leipzig. Bremen hat aktuell auch immer noch Hoffnungen. Mainz muss in Bochum ran. Die spielen gegen den Abstieg. Wir haben zu Hause noch St. Pauli. Dortmund spielt noch in Leverkusen. Also die wollen sie jetzt wahrscheinlich auch nochmal die Saison sauber zu Ende spielen. Und Dortmund ist wankelmütig. Also was das Restprogramm unserer Gegner angeht, ist gut.
Ja, also ich glaube, Leverkusen will Alonso einen guten Abschluss bieten. Eventuell auch wird. Die Bayern werden sich nie die Blöße geben. Nach der letzten Saison werden sie volle Kanne durchziehen. Deswegen, also für mich, ich habe es nach dem Augsburg-Spiel schon gesagt, ich glaube wirklich, 4 bis 5 Punkte mehr brauchst du nicht mehr.
4 wäre krass.
Also wie ich ja immer sage, wir müssen auf uns schauen, ja. Und
ja, klar.
Meiner Meinung nach bist du mit 6 Punkten bist du durch.
Aber dicke.
Und deswegen, also dieses Samstagabendspiel, das wird schon der Kicker und auch jeder Fan, der hier zuhört, die am Donnerstag vielleicht auch da waren, macht euer scheiß Maul auf, Mann. Was ist los? Am Donnerstag war das auch zu wenig. Das Stadion hat nicht gebrannt, wie es schon gebrannt hat, ja. Am Samstag muss da mehr kommen. Es ist so entscheidend, auch das Tottenham-Spiel. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe mich teilweise umgeschaut und habe gedacht, ist das hier ein Spiel, ein Allerweltsspiel? Wir haben jetzt wieder ein Endspiel, ja, und Eintracht Frankfurt kann über die Liga in die Champions League kommen. Ich weiß gar nicht, ob das Leuten bewusst ist.
Ja, das ist eine gute Frage.
Aber haben wir, das ist ja genau das, was wir vor ein paar Folgen schon angesprochen haben. Es ist eine gewisse Zufriedenheit, Selbstverständlichkeit eingekehrt.
Eine Selbstverständlichkeit, dass das ja jetzt wohl einfach mal zu machen sei.
Genau.
Sozusagen.
Ja. Na, auch eine Selbstverständlichkeit, dass man mit Eintracht Frankfurt auf Platz 3 steht.
Ja, auch das.
Unglaublich eigentlich. Würde das jemand euren zurückversetzt in 5 Jahren erzählen, dann würdet ihr das nicht glauben. Und das macht auch Eintracht Frankfurt nicht aus.
Ja, wir sind halt schon ein bisschen verwöhnt.
Es ist ja schon nochmal ein neuer Reiz, wenn man das so sagen will, oder Aspekt, dass wir halt in der Liga um die Champions League spielen und nicht über den... Also ein Tod sind wir immer gestorben, in der Euroleague-Saison sind wir gestorben daran, dass wir die Euroleague gewonnen haben. Dann sind wir in der Liga, ich glaube, keine Ahnung, 14. oder so in der Rückrundentabelle geworden. Ich liebe Rückrundentabellen. Und diesmal ist es aber so ganz anders. Also wir spielen ja trotzdem wir sind genau 9. der Rückrundentabelle. Also wir spielen eine durchschnittliche Rückrunde, die aber dazu reicht, dass wir uns qualifizieren können über die Liga in die Champions League, für die Champions League. Und vielleicht, ja, ich keine Ahnung, so selbst, also wenn du jetzt so sagst, Matthias, was ist los? Hat das hier einer schon verstanden? Also, wenn du es jetzt ganz genau wissen willst, noch, ist noch nicht so richtig angekommen.
Nee, auf keinen Fall.
Und dann auch.
Ich muss auch, das hört sich jetzt wieder sehr nach Dino-Fanboy an, aber wenn wir uns über die Liga für die Champions League qualifizieren, ohne Marmoush, dann kann Markus Dino aber den einen oder anderen mal abends ausgeben. Weil das hätte er mit Glasner oder mit Hütter nicht gemacht.
Man darf auch nicht vergessen, Kolumuani, letzter Tag, letzte Stunde. Ach übrigens, Dino, du hast keinen Stürmer mehr. Den absoluten Nummer 1 Stürmer hast du nicht mehr. Und jetzt im Winter, also klar, 95 Millionen, ich verstehe auch die Nöte, die der Krösche da hat und den mussten wir verkaufen, klar. Und im Winter, wenn einer 75 Millionen bietet, auch dann musst du als Eintracht Frankfurt verkaufen. Also
Glasner hat mit Boredi die Euroleague gewonnen. Müssen wir da mal alles in Zaun halten. Klar, der Marmoush verkauft, das ist bitter gewesen für den Trainer, alles liebst und schön. Aber er hatte genug Zeit mit der Mannschaft, sich darauf vorzubereiten, beziehungsweise alternativen Systeme einzustudieren. Und auch Topmöller macht regelmäßig Fehler. Alleine der Aufstellung. Vor kurzem haben wir das Bremen-Spiel gesehen. Du bist, Matthias, du bist selbst kein Freund davon, wenn Götze wieder auf den rechten Flügel. Das geht nicht. Und er macht seinen Job, aber sind wir ganz ehrlich, wir hatten nie eine bessere Mannschaft. Du musst die Spieler natürlich einsetzen, so wie sie am besten ihren Stärken nach einsetzen. Und zweitens, guck mal die Bundesliga die letzten Jahre an. Die wird doch immer schlechter. Die Konkurrenten, die normalen Konkurrenten um die Champions League-Plätze, die scheitern an sich selbst gerade. Und nur deshalb haben wir die Chance. Alleine, dass wir wahrscheinlich nicht mal 60 Punkte brauchen, um in die Champions League einzuziehen, sollte doch schon für die DFL ein Signal sein, dass es so nicht weitergehen kann.
Also mein Punkt ist, ich gehe da wirklich auf Kader. Weil mein Argument ist auch, ihr wisst selber, wie schwer wir es teilweise hatten, die Mannschaft aufzustellen, wenn wir selber dieses Spiel durchgemacht haben. Und Spieler aus der zweiten Reihe liefern einfach nicht. Selbst wenn man das System umstellt. Wir spielen in Hoffenheim, spielen wir mit einer Doppel-10. Da darf dann Uso und Götze nebeneinander spielen. Einen Ertrag gab es aber gab's nicht. Wenn jetzt ist Knauf wieder da. Ich bin der Meinung, für die letzten 4 Spiele ist vorne die Reihe ist fix gesetzt. Ja. EPKT, Bahoya, Knauf.
Ich habe es ja öfters im Chat gesagt. Also erstmal, meiner Meinung nach sind mir es zu viele polyvalente Spieler. Das mag Krösche, das mag Topmüller, ich mag es nicht. Weil da jeder kann ein bisschen, aber keiner kann was richtig. Das ist kacke. Wenn der Kader nicht für ein System oder zwei Systeme nicht ausreicht, dann musst du in der Kaderplanung, also Krösche, Fehler gemacht haben. Und das ist auch so. Du hast diesen Winger, diesen schnellen Flügelspieler, keine Alternative zu Knauf und Bahoya.
Also das sagst du ja schon seit Anfang der Saison. Ist das ja schon dein Take? Das ist ja nichts Neues. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber du flüchtest mir jetzt ja bei, dass es ein Kaderproblem ist.
Ja, aber Warum hast du das als Kaderplaner nicht gesehen und hast dagegen gesteuert? Wenn du weißt, dein Trainer, oder hast du dich mit dem Trainer hingesetzt hier, was willst du spielen, welchen Fußball, welches System? Gib mir mal ein bisschen Feedback, damit ich dir den Kader so bauen kann, wie er für dich passt. Ich verstehe es nicht. Für mich, vielleicht ist es ein Kommunikationsproblem. Keine Ahnung. Aber das passt nicht.
Aber jetzt haben wir nun mal den Kader, wie wir ihn haben.
Ja?
Und jetzt können wir mit dem Kader in einer schwachen Bundesliga die Champions League klar machen. Und das müssen wir unbedingt nutzen, damit wir den Kader verstärken können.
Ich bin auch der Meinung, der Kader war nie besser. Nur nicht für all das, was Topmöller damit machen will. Also die zwei, das Problem. Es gibt halt zu
Vielleicht
viele.
wird ja ein Learning sein, vielleicht wird ja ein Learning sein aus der Kaderplanung, dass man sieht, ah, scheiße, wir haben viele Generalisten, aber wenig Spezialisten. Lass uns das mal noch ändern. Und vielleicht führen wir jetzt schon mal so ein bisschen zu dem nächsten Thema hin, was ja auch mit dieser Champions League Qualifikation alles einhergeht, nämlich Kohle, Kohle, Kohle.
Ja.
Und mit dieser Kohle können wir Spieler kaufen, Spieler halten, Spieler anlocken? Gebt mal euren Take ab. Also, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen uns unterhalten und ich habe mir einfach die Frage gestellt, was machen wir, wenn wir uns für die Champions League qualifizieren? Und dann kommt aber tatsächlich ein Verein und bietet 100 Millionen für Ekitike. Und wir kommen gegebenenfalls, schlimmstenfalls in so eine, kommt das Angebot so früh oder so spät wie bei Kolomoani. Was machen wir dann? Was würdest du machen, Manager Marco?
Also erstmal, die Angebote kommen nicht mehr so spät. Das hat Krösche schon im Winter mit dem Mamouche einen Riegel vorgeschoben. Warum kann man das so machen? Weil man das jetzt den Standing hat, das die Kohle hat, dass man nicht darauf angewiesen ist. Also ja, man würde nicht sterben, wenn man diese Einnahmen nicht hätte. So. Die 100 Millionen musst du nehmen. Es ist alles so, wie es ist. Es gibt nicht viele Spieler, die für 100 Millionen wechseln. Und wir sind einfach noch zu klein und auch nicht fremdfinanziert, dass wir so ein Angebot ablehnen können. So ein Angebot aber wie letzte Saison im Sommer von Nottingham 35 Millionen rund für Mamouche. Die können wir heutzutage ablehnen. Das wäre vor ein paar Jahren auch noch nicht möglich gewesen.
Was Krösche ja auch immer betont hat, war ja im Zuge des Mamouche-Deals, dass die sich so ein Limit gesetzt haben, ne? Lass uns innerhalb von einer Woche zu einem Ergebnis kommen, so, ne? Und keiner ruft hier Mondpreise auf, aber der Marktpreis sind, was weiß ich, 80 Millionen und man hat sich bei 75 gefunden, so. Was würde der Manager Matthias machen?
Ja, wie es Marco schon sagt. Also wir sind zumindest schon mal auf diesem komfortablen Standing, dass uns keiner mehr an der Nase herumführt und kurz vor knapp uns irgendwas da mit uns macht. Und wie auch im Vorgespräch gesagt, 100 muss man wahrscheinlich machen. Also wenn wir die Champions League nicht erreichen sollten, dann musst du sowieso, gehe ich davon
Ja.
aus. Bei einer Qualifikation, ja, würde ich leichte Minimalchancen sehen, weil ich glaube, durch eine Saison in der Champions League würde Etikette keinen Marktverlust erreichen. Das Geld würden wir immer noch bekommen. Das ist der einzige Take. Und dann würde ich behaupten, Lars, wenn man selbst auch für Lars so ein attraktives Angebot bekommt, dann könnte man sehr gut mit der Situation leben. Aber
Ich
natürlich
glaube,
ist es sehr unrealistisch.
100 Millionen ist halt einfach, deshalb muss man sie nehmen, weil ist immer die Gefahr der Verletzung. Nicht Formverlust. Formverlust bei so jungen Spielern, ich glaube, das ist...
immer noch 70.
Ja, genau. Das, also, da hast du einen minimalen Wertverlust, wenn sie mal eine Saison nicht so performen. Aber die Verletzung, dass da mal das Knie richtig durch ist, wie bei Burkhardt, dass die ein Jahr raus sind, das ist dann...
Ja.
Ja, aber ich würde behaupten, die Zeiten von Flemming Paulsen fällt mir da gut ein, der dann bei Dortmund einen Kreuzbandriss sich geholt hatte. Und früher war ein Spieler mit Kreuzbandriss quasi, war gleichzusetzen mit Karriereende. Die Zeiten sind ja vorbei. Ich würde schon behaupten.
Komplikationen können immer auftreten. Darauf kannst du nicht wetten.
Wie viel große Spieler, sage ich mal, in jungen Jahren sind dann komplett runtergefallen? Ich würde behaupten, das sind nicht so viele.
Ja, ich glaube nicht, dass man so gambelt. Weil es ist auch klar und auch, ich glaube, Etikette, das wurde auch Etikette wahrscheinlich auch so gesagt, dass es einfach eine Durchlaufstation ist. Durchlaufstation, ja, genau. Der Kerl hat so ein Potenzial. Der hätte, ohne dass sie in Paris so dumm gewesen sind und ihn nur auf die Bank gesetzt hätten, wäre er nie nach Frankfurt gekommen. Bevor er nach Paris gegangen ist, hatte er sich Bayern und Dortmund schon für ihn interessiert. Also der hat doch einen Schritt zurückgemacht, um die Karriere neu anzukurbeln. Ich glaube nicht, dass man ihm das so verkaufen kann, wenn da ein 100-Millionen-Angebot kommt, dass er nicht gehen darf.
Doch, ja, ich glaube auch, dass bei so einer Summe und wenn, oder vielleicht muss man ihm auch sagen, andere Zeit, aber als Real Madrid Jovic haben wollte und irgendwie 60 Millionen angeboten hat, Pi mal Daumen, dann wird man Jovic einfach gesagt haben, du musst jetzt. Und wahrscheinlich wäre bei diesem Preisschild, bei 100, würde man Ekitike wahrscheinlich auch sagen, du musst jetzt. Sorry. Ja, ich glaube, da gäbe es nicht so viel zu diskutieren.
Ich glaube auch, dass er es will. Also das ist ja, der Markt ist halt England. Und ja, und ich glaube auch einfach für seine Karriere in der Nationalmannschaft, dass er vorwärts kommt und so. Ich glaube, er will auch.
Ich glaube, das wird das größte Thema sein. Du wirst da schon große Überredungskünste selbst dann. Also ja, der wird das, ja, stimmt schon. Er wird das nicht machen wollen. Wenn er jetzt schon die Chance hat, auf einen großen Wechsel wird er gehen, ne? Und auch ein Vielfaches ja auch verdienen. Warum soll er das ein Jahr verschieben?
Ja, also ich sehe da bei Larsson eher die Chance bei einem auch guten Angebot, dass er noch nicht so bleibt. Weil er ist noch nicht so weit, meiner Meinung nach.
Ich sehe das fast andersrum. Also spielt für euch Larsson eine sehr gute Saison?
Nein.
Nein. Genau.
Aber es könnte trotzdem, es könnte trotzdem sein, dass so ein Verein wie Nottingham Forest im Sommer auf die Idee kommt und trotzdem 50 Millionen bietet. Das könnte, also weil sie in ihm etwas sehen, was er sein kann in der Zukunft.
Absolut, aber ich glaube, Larsson kannst du halten und ich glaube auch, Larsson kannst du überzeugen. Auch bei 50 Millionen kannst du das machen. Gerade wenn du Champions League hast und ETKT-Millionen.
Das, weil die 50 Millionen gerade genannt wurden. Ich habe heute, glaube ich, im Kicker gelesen, dass Mainz 05 den Lizenzspieler-Etat auf 50 Millionen Euro anhebt. Also die gesamten Personalkosten sind mit 50 Millionen abgedeckt. Also ich mag Mainz nicht, das werde ich auch nicht müde zu betonen. Finde die total unnötig, aber sie machen ja auf faktisch einen guten Job. Mit nicht so viel Geld. Ja, sagen wir es mal so.
Und dann Also dann seht ihr ja, dass ich meine Aussage, dass ich Mainz Champions League nicht ernst nehmen kann, nicht weiter hergeholt ist. Das passt nicht. Das geht nicht.
Also wenn ihr noch schon mal Dominik Kors Auto live gesehen hättet, dann würdet ihr nicht glauben, dass Mainz mit diesem Etat auskommt.
Oha.
Ja. Der hat bei uns gut verdient.
Ja, ich glaube, Simon Rolfes macht immer so manchmal noch so, geht er so durch die Leverkusener Hall of Fame und denkt sich so, Dominik Kohr hängt ja auch, weil wir haben ihn für 9 Millionen an Frankfurt verkauft. Oh Mann, naja. Was sagt uns das alles, was wir jetzt besprochen haben? Kurz und knapp für das Spiel gegen Leipzig. Gewinnen wir? Verlieren wir? Spielen wir unentschieden?
Ich bin da positiv gestimmt. Wir haben gegen diese Truppe eigentlich zu Hause immer ganz gut ausgesehen. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist das wieder ein Endspiel. Wenn wir das Ding holen, ja, dann war es das so gut wie. Dann müssen wir. War ja schon mal mein Take. Diese zwei Heimspiele gewinnen, fertig, aus.
Würden wir gewinnen gegen Leipzig, dann hätten wir 6 Punkte vor und mindestens mal plus 7 beim Torverhältnis im Vergleich zu ihnen. Also wir haben jetzt gerade 16 plus und Leipzig 10 plus. Also 6 Punkte und mindestens plus 7 Torverhältnis. Ja. Bei dann noch 3 ausstehenden Spielen.
Da muss ich den Miesepeter machen. Wann? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir Endspiele können. Und es ist schon längere Zeit, dass wir das verlernt haben. Wir sind nicht mehr diese Truppe, die war das die Saison? Unter Klasner, die erste, wo wir immer, weiß ich, 8 Spiele in der Nachspielzeit noch das entscheidende Tor gemacht haben. War das erste Saison
Klasner. Ich weiß nicht, ob es 8 waren, aber wir hatten mal so einen Lauf, wo wir, glaube ich, so 6 Spiele am Stück hatten oder 5, wo immer was los war. Ja,
genau. Wir sind nicht mehr diese Truppe. Und ich glaube nicht, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir Endspiele können. Ich glaube, wir haben das verloren.
Ja, ist ja doch kein Endspiel. Lass es einfach nicht dazu kommen.
Ja, ich bin mit dem Punkt zufrieden.
Wir werden kein Endspiel machen.
Natürlich, jeder, der die Diva kennt, der weiß eigentlich, dass wir bis zum letzten Spieltag in Freiburg warten müssen.
Ja. Und dann verkacken wir es. Und hoffen auf irgendwelchen Schützenhilfe von.
Ganz egal, was bei den anderen passiert. Wir müssen nur auf uns schauen. Nur auf
ja,
uns.
Ja, aber du hast es gerade selbst gesagt. Du kennst die Diva. Am Ende sind wir auf Schützenhilfe von Bochum oder so angewiesen.
Leute, ich habe noch was Hoffnung macht.
Okay.
Ich habe mir jetzt mal ganz schnell bei Fußballdaten aufgerufen, alle Bundesliga-Heimspiele gegen Leipzig. Das sind 8 Stück. Es sind genau 8 Stück. Und wir haben kein einziges davon bisher verloren.
Ja. Wie viel gewonnen?
2. 3. 3. 3.
Klar.
Ich bin nicht so überzeugt irgendwie.
Okay. Wir haben ein 2-0 beim letzten Heimspiel noch gedreht, falls ihr euch erinnert. Wir lagen 2-0 hinten. Wir haben nicht verloren.
Ja.
Das Tor, das uns dann noch die Euroleague gerettet hat. Ich glaube, ein gewisser Diener Ebimbe war.
Wo bist du eigentlich?
Nicht?
Doch. Wo bist du, Dina?
Ach so, wo ist der eigentlich? Ja, ja, er hat gerade Ärger mit der Vermieterin oder so.
Sag nur das Auto um, ja.
Ja, und wir haben Also ich bin da guter Dinge. Wir haben, und davor das Heimspiel haben wir 4-0 gewonnen.
Also nochmal seriös, was man ja,
heute mal seriös.
Was man über die Kaderstruktur für Samstag hört, es werden wohl sehr viele Spieler wieder fit. Natürlich gegen uns. Also Gulati fällt aus.
Ach so,
wegen diesem Unfall. Aber ich glaube, Orban, auch mein Lieblingsspieler, kommt zurück. Also nur, das ist auch nur ein Lieblingsspieler, wenn er in der eigenen Mannschaft ist. Waren wir, ja, so wie waren wir auch damals dran an ihm. Also der wäre wahrscheinlich heute noch bei uns. Wer kam noch zurück? Ich glaube, es kommen noch zwei Leute zurück, die vorher, teilweise wurden sogar Spieler geschont im letzten Spiel.
Aber, nur weil einer zurückkommt, heißt das ja noch nicht, dass er auch performt. Also, der kommt ja nicht einfach zurück und ist so, bäm, einfach da. Also bei Götze würde ich sowas sagen, weil der einfach Fußball spielt, wie er Fußball spielt.
So,
ne?
Du meinst aber, so wie Kevin Trapp, meinst du?
Kevin Trapp? Also, ich beteilige mich sowieso nicht in Kommentarspalten und zerfleischenden Kommentaren, aber ich glaube, alle Santos-Befürworter und in dem Zuge irgendwie weird auch Trapp-Hasser, ein großes Wort, aber alle, die Trapp da irgendwie schon offensiv abgeschrieben haben, werden doch auch anerkannt haben, dass er ein sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Augsburg und den Save gegen Tietz, den habe ich wirklich drin gesehen. Also da dachte ich so, als dieser Angriff über außen läuft, dachte ich so, okay, wenn er den jetzt in die Mitte spielt, okay, er spielt den in die Mitte, das lief dann so in so 20 Sekunden Zeitlupe bei mir ab, dachte ich so, okay, dann schießt er den da rein, okay, jetzt schießt er und dann das Trapp den hält, wow.
Das war, und ich habe die Parade fast wie ein Tor gefeiert. Also mich hat es auch einfach wirklich persönlich so gefreut für Kevin, dass er diesen, ich glaube, das war die beste Parade in seiner Saison für uns. Und dass er die jetzt holt, das ist halt einfach geil.
Das ist halt die Erfahrung. Scheiße, ist Kampel ist zurück. Und
dieser Xavi ist auch zurück, genau.
Orban und.
Auch so ein Sympath.
Ja.
Ja, jetzt waren wir gerade bei Kevin Trapp und der Erfahrung und der Stärke. Und jetzt weinen wir hier, weil bei Leipzig irgendwie so ein.
Ja, Tuchus aber da brauchen.
Leute.
Genau deswegen brauchen wir die Erfahrung von Kevin Trapp. Ich glaube, das ist so. Der kann, genau. der kann nochmal dieses Bayern-Spiel wiederholen. Das ist so. Nochmal ein Unentschieden gerne, nehme ich auch. Aber so, da hat er, dass er wieder, weiß ich, 20 Schüsse auf den Kasten bekommt, alle hält.
Wer sagt denn, dass Kevin Trapp nicht auch ein Weltklasse-Spiel macht? Oder dass wir ein super gutes Spiel machen und Leipzig keinen Fuß in die Tür kriegt? Das kann ja auch mal sein. Also einfach Tagesform, Matchglück oder einfach ein bockstarkes Spiel. So. Wir haben am Sonntag gespielt und spielen erst Samstagabend wieder und haben ein Heimspiel. Also wir können maximal auch regenerieren und lass uns das ziehen.
Für mich ist die Diva zu stark im Moment. Es tut mir leid! Die Diva ist zu stark. Es tut mir leid. Ich kann nichts ändern.
Ich hoffe, wir unterhalten uns beim nächsten Mal darüber, dass Marco falsch gelegen hat. Und die Diva gestrahlt hat auf der Bühne.
Ich wünsche es mir auch, aber Ich habe auch die letzten Spiele gesehen.
Ja, deswegen, die Bombenhalbzeit in Augsburg, die habe ich noch im Kopf.
Ja, auf jeden Fall.
So, Männer, wir machen jetzt den Deckel drauf. Schöner wird's doch nicht mehr. Okay. Wir drücken uns alle die Daumen, dass wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns sprechen, ganz entspannt auf die Tabelle schauen. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt zu. Genau. Ja, das ist das, was ich hier hören will. Matthias, stellst du jetzt kalt? Xavi Simmons oder wieder?
Ich hätte gerne einfach nur mal 3 Minuten gegen den. Einmal Dominik Hohr eingewechselt gegen Xavi Simms. Das wünsche ich mir.
Wie beim Eishockey, diese Enforcer, die nur reinkommen, um den Star des Spiels kaputt zu machen.
Ich appelliere einfach nochmal an die Fans. Wenn ihr da seid, dann seid auch da. Aber voll. Und guckt euch nicht einfach nur ein Fußballspiel an.
In diesem Sinne, guckt euch nicht einfach nur ein Fußballspiel an. Seid da. Und zwar nicht nur körperlich. Und dann ziehen wir das. Amen. In diesem Sinne, macht's gut. Wir gehen voller Zuversicht ins Heimspiel gegen Leipzig. Was bleibt uns noch anderes übrig? Und haben alles in der eigenen Hand. Und let's go. Bis nächste Woche.
Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Jungs.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.